Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Barbara. Wieder freue ich mich, dass wir im neuen Jahr gemeinsam eine Stunde verbringen. Das Thema ist natürlich ein ernstes, aber vielen Menschen geht es eben nicht so gut und sind nicht so so positiv in die Zukunft blickend. Und deshalb haben wir auch gemeinsam mit dem Team von Radio Maria eben entschieden, dass wir auch den Neustart mit seiner ganzen Realität anschauen wollen. Ja, oft ist ein Neustart nicht so locker flockig und hurra, es geht los und freudig, sondern oft ist ein Neustart auch mit Angst besetzt. Oft ist ein neues Jahr mit Angst besetzt, mit viel Sorgen und mit vielen inneren Ängsten. Und die Sendung könnte auch heißen, keine Angst vor der Angst. Es ist eben so, dass wir in unserem Leben Ängste haben. Viele Menschen kennen das sehr, sehr gut und haben seit vielen, vielen Jahren schwere Ängste. Und Angst ist mal grundsätzlich was Wichtiges. Ja? Es ist ein wichtiges Warnsignal und ist sehr sinnvoll, wenn ein Auto auf Sie zurast und Sie merken, das trifft Sie, das Auto, das nimmt Sie einfach mit, das führt Sie nieder, dann ist es gut, wenn Sie Angst haben und wenn Sie auf die Seite springen und wenn Sie so schnell Sie können da aus der Schusslinie von dem herankommenden, total gefährlichen Auto rauskommen. Angst ist zum Überleben notwendig. Es ist eben eine ganz tief in uns sitzende Fluchtreaktion. Wir spannen die Muskeln an, der Blutdruck steigt, wir reißen die Augen auf, es wird Adrenalin und Cortison und Noradrenalin, alles was wir haben an Mobilisatoren wird da ausgeschüttet und wir sind dadurch hochreaktiv und hoch reagibel, also wir können ganz schnell reagieren und rennen weg. Oder wenn keine Chance mehr ist, dann kämpfen wir mit dem Auto, ja, und stellen uns dem Auto eben entgegen oder halt dem anderen Menschen und müssen, weil wir nicht mehr fliehen können, den Kampf versuchen zu bestehen. Und das geht auch nur, wenn wir unsere Muskeln anspannen und nicht schlaff alles herunterhängen lassen, weil dann sind wir gleich gefressen vom Löwen. Also der Körper hält dann mehr aus, wenn er unter einem Stresszustand ist und die ist eben ausgelöst oft durch Angst. Das macht alles Sinn, wenn da wirklich ein Auto daherkommt oder wenn wir wirklich vor dem Löwen stehen oder wenn wir wirklich mit einem Menschen jetzt da diskutieren müssen und da nicht auskommen, dann ist es schon gut, wenn wir quasi fit sind und wach sind und angespannt sind. Wenn das alles nicht ist, und wenn wir Angst ohne einen eigentlich sichtbaren Grund haben, dann ist es eine unsinnige Angst. Und dann sollten wir normalerweise erkennen, okay, es war nur eine Einbildung, dass da ein Löwe ist, ist eh nicht, oder ich brauche keine Angst haben vor dem heutigen Tag, weil der ist auch nicht anders als der gestrige und der vorgestrige und vorige Woche und der Tag ist Alltag und ich werde die Herausforderung des Tages schon meistern. Wenn ich das aber nicht sagen kann, dann habe ich eben intrinsische Auslöser, das heißt eben Auslöser, die von mir innen selber kommen und ich kann dann meine eigenen Auslöser, die mich nervös machen, die mich stressen, meine Stressoren, kann ich dann nicht mehr kontrollieren. Und meine Angst kann ich dann nicht mehr kontrollieren. Also es löst sich dann die Angst aus, obwohl ich das gar nicht will. Und das kann dann so weit gehen, dass es bis zu einer Panik wird, wo ich ganz normal in der U-Bahn sitze, im Auto sitze, auf der Straße gehe, zu Hause sitze und auf einmal bekomme ich Herzrasen, auf einmal fange ich an zu schwitzen, kalter Schweißausbruch, kalte Hände, ich atme viel schneller, ich zitter, ich kriege ein Kloßgefühl im Hals, ich habe weiche Beine, ich habe einen Druck auf der Brust, ich glaube, ich muss sterben und ich falle jetzt um. Und das ist eben eine klassische Panikattacke dann, wenn ich solche Gefühlszustände habe. Ich kann Ihnen da gleich versichern, Sie sterben nicht von so einer Panik. Man stirbt ganz sicher nicht von so einer Panik, auch wenn der Blutdruck hoch ist. Man stirbt nicht von einer einmaligen höheren Blutdruckkrise, auch wenn es über 200 hinausgeht, aber man muss natürlich schauen, dass sich das nicht allzu oft wiederholt. Und wenn sich das öfters wiederholt, dann kriegt man eben aus vielen Panikattacken ein Paniksyndrom. Und wenn sich das auch noch einmal quasi einschleift und die Angst rundherum noch zusätzlich bleibt, dann spricht man eben von einer generalisierten Angststörung. Ja? Dann ist man rundherum voller Angst. Und das ist so, wie wenn man den Fluchtweg nicht mehr findet. Das ist ein grauslicher emotionaler Zustand, aber eben, wie gesagt, nicht lebensgefährlich. Und es ist diese Angst ist wie ein Hinweisschild, die mir was sagen will. Ist nach wie vor wie der Fluchtweg, diese grünen Markierungen, die beleuchtet sind, die wollen mir eigentlich was sagen. Ich muss halt nur hinschauen. Ich bin vielleicht schon so gewohnt an diese grünen Fluchtwegschilder, dass ich mir gar nicht mehr denke, ah, das wäre doch ein Weg. Ja? Und das wird eben in der Psychotherapie oft herausentwickelt und herausgearbeitet, wie komme ich denn raus aus meiner Panik? Es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer eine Tür raus, auch wenn ich die jetzt ein Leben lang noch nicht gefunden habe. Man muss eben einfach halt suchen, wo man bisher noch nicht gesucht hat. Und es gibt eine Möglichkeit, dass man rauskommt. Und, was auch das Zweite ganz wichtig ist, man muss dann auch durch diese Fluchttür durchgehen. Ja? Wenn ich innerlich sage, na, ich habe so Angst, ich mache das nicht, ich ändere das nicht, ich bleibe, wo ich bin, ja? Ich erstarre, der Todstellreflex, dann werde ich nie durch diese Tür durchgehen, durch die Fluchttür und werde dadurch nie rauskommen und werde meine Situation nicht verändern. Also eine Angststörung bleibt dann, wenn ich leider, auch wenn ich medikamentös dagegen was tue, bleibt sie leider oftmalig trotzdem, wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwas zu ändern. Ja? Wenn eigentlich alles komplett gleich bleibt und ich nur erstarre, dann kann sie nichts ändern, weil dann bleibt ja alles beim Alten. Und mit psychotherapeutischer Hilfe, mit Gebet, mit Unterstützung von anderen Menschen, die einfach mich beruhigen und mich trösten, kann es schon gelingen, dass ich meine Angst loswerde, hinter mir lasse und eben den Ausgang wähle, dass ich wegkomme. Aber das heißt, ich muss oft, was mich eben so ängstigt, durch die Angst hindurchgehen. Das ist eine oft scheinbar schier unlösbare Aufgabe, durch die Angst hindurchzugehen, weil das ist ja genau das, wovor ich fliehen möchte. Aber wenn ich mir vorstelle, die Angst ist ja unsinnig, die Angst die ist ja nur eine eingebildete Fata Morgana, es passiert ja nichts. Ja? Der Löwe, den ich glaube, dass der vor mir steht und mich fressen will, ist ja gar nicht da. Das täuscht mich. Ja? Ich bin schon so fixiert, dass ich schon überall Löwen sehe, dabei gibt es den Löwen gar nicht. Ja? Zumindest nicht in Mitteleuropa in freier Wildbahn. Ja? Nur im Tiergarten. Und in Afrika bin ich nicht. Also, oder jetzt einfach ganz konkrete andere Beispiele, wenn ich große Ängste habe vor anderen Menschen, eine Sozialphobie, dann gibt es natürlich rundherum Menschen, ja. Und ich habe tausend Gründe, Angst davor zu haben, weil ich überall Menschen begegne, ja. Aber dann kann ich noch einmal den nächsten Schritt machen und sagen, okay, was tun wir denn die Menschen, ja? Ich muss immer konkreter werden, ja, und dann sage ich, okay, Beispiel, die Menschen schauen mich an und lachen mich aus oder nehmen mich nicht ernst oder mustern mich, ja, dann kann ich sagen, okay, das überprüfe ich jetzt, ja, ich gehe jetzt einmal bewusst auf einer Fußgängerzone entlang und schaue mir das an, ob die Menschen mich anschauen, ja, und tatsächlich wird so sein, dass sie mich vielleicht kurz anschauen, aber dann gleich wieder wegschauen, so wie halt ich am Tag auch tausend andere Menschen anschaue und mich gar nicht mehr erinnern kann, dass ich den gesehen habe. Ich schaue die oft nur an, damit ich nicht zusammenstoße mit denen. Und so weiter. Und dann ist der nächste Schritt, ja, aber auch wenn sie mich nicht anschauen, sie könnten was Schlechtes über mich denken kurz und das halte ich nicht aus. Und so weiter. Also man muss wirklich Schritt für Schritt, auch in einer therapeutischen Stunde, da durchgehen durch die Angst. Und die Hoffnung ist, dass am Schluss sich die Angst auflöst. Und normalerweise, wenn jemand wirklich die Angst loswerden will, gibt es natürlich Blockaden, ist nicht ganz so einfach, aber am Schluss wird die Angst kleiner und deshalb muss man das dann auch öfter machen, man muss es zu Hause üben, die Angst kleiner zu machen, den Angsteisberg abzuschmelzen. Das ist wichtig. Und so wird dann die Angst immer kleiner und ich komme drüber. Über diese Hürden der Angst. Wenn ich es nicht angehe, sage ich immer, wird sich der Berg nicht verkleinern, sondern nur in meiner Vorstellung noch größer werden. Also für alle Angstpatienten gilt, mit jemandem Zweiten, mit der Hilfe Gottes, geht es darum, die Angst anzugehen, auch wenn sie mir entsetzlich scheint, ja, und ich jetzt schon wieder eine Panikattacke kriege mit Herzrasen und allem drum und dran. Also, anderes Beispiel, wenn ich irgendwie Ängste habe vorm U-Bahn-Fahren, ja, oder vorm Straßenbahn-Fahren, ja, dann wird die Angst nicht kleiner werden, wenn ich nie mehr in den U-Bahn einsteige, ja, sondern es ist gut, dann mit einem Zweiten einzusteigen und mal nur eine Station zu fahren, sich darauf vorzubereiten, sich vorzustellen, was ist da beim U-Bahn-Fahren, werden da alle Leute über mich herfallen oder wird die U-Bahn stehen bleiben und nie mehr weiterfahren, wie wird das sein? Ja? Aha, die meisten U-Bahnen fahren doch, ja, aber es gibt die Möglichkeit, dass sie auch mal stehen bleiben, aber sie fahren bisher immer noch weiter und bisher ist es fast nie passiert, dass die Leute aussteigen mussten und durch einen finsteren Tunnel irgendwo hingehen mussten. Also man kann alle Situationen durchspielen und je genauer ich es mir vorstelle, desto weniger schlimm wird es. Und es ist gut, mit einem Zweiten das durchzugehen, weil wenn ich allein im Kämmerlein sitze und mir das selber vorstelle, dann kann es auch sein, dass ich mich noch mehr fürchte, weil ich es mir zu genau vorstelle. Ich brauche jemanden, der mir das relativiert. Ich brauche jemanden, der das ein Stück mir auf Distanz bringt und sagt, du, jetzt Moment einmal, so viele U-Bahnen bleiben nicht stehen und man hat auch selten in der Zeitung gelesen, dass dauernd die Leute aussteigen müssen und durch den finsteren Tunnel zur nächsten Station zu Fuß gehen müssen. Passiert praktisch nie. Also, aber natürlich, ja, es kann passieren und wenn es passiert, was mache ich denn dann? Ja, ja, dann wäre ich so wie die anderen 500 U-Bahn-Fahrgäste eben nach Anweisung des Lokführers werde ich dann halt eben über diese Leiter runterklettern mit Hilfe und wenn ich gehbehindert bin, werden mir zwei, drei Leute helfen oder der Lokführer wird sagen, es kann eh nichts passieren, bleiben Sie in der U-Bahn, bis die Feuerwehr Sie holt, was auch immer, das kann ich mir dann überlegen, wenn es dann soweit ist, aber jetzt schon zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Daher, ich kann es bis zu einem gewissen Grad ausmalen, muss aber immer dann noch sagen, es gibt immer ein Restrisiko. Und das Leben ist eben lebensgefährlich. Und das Schöne ist, wir sind ja alle gläubige Menschen. Die Hörerfamilie betet füreinander, Gott sei Dank. Und wir sind in der Hand Gottes. Ja? Auch im Jahr 2014 sind wir ganz, ganz stark in der Hand Gottes. Es kann nichts passieren. Und wenn was passiert, dass wir aus der einen Hand Gottes herausfallen, dann fallen wir in die andere Hand Gottes. Was soll sein? Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Ja? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Ja? Weder das, noch die Katastrophe, noch jene Katastrophe, wie es eben in der Bibel heißt. Ja? Und alles überwinden wir durch den, der uns zuerst geliebt hat, nämlich Jesus. Ja? Und er hat uns schon erlöst. Ja? Also es kann nichts Schlimmeres sein, im Allerschlimmsten, als dass wir sterben. Ja? Und wenn wir sterben, dann und wir sterben gläubig und wir sterben im Vertrauen, dass Jesus uns erlöst, dass wir auf seine Barmherzigkeit voll werfen können, ja, dann kommen wir zu ihm. Dann ist es sein Wille, dass wir zu ihm kommen. Und dann haben wir hier auf der Erde eh nichts mehr verloren. Auch wenn keiner jetzt gern stirbt, denke ich. Ja, außer er ist depressiv und dadurch selbstmordgefährdet und das ist nicht gut, wenn derjenige dann stirbt. Ja, weil das ist, eigentlich will er es ja auch nicht, der ist nur so verzweifelt, dass er sterben möchte, weil er keinen Ausweg mehr sieht. Depression und Angst hängen auch oft zusammen, aber dazu nach ein paar Takten von beruhigender, angstfreier Musik.
liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Sie haben eingeschaltet zu unserer Sendung Lebenshilfe. Heute starten wir mit einer neuen Schwerpunktwoche. Die Schwerpunktwoche heißt Neustart. Und heute beschäftigen wir uns mit der Angst. Tipps zur Bewältigung der generalisierten Angststörung bekommen wir heute von Dr. Reinhard Pichler, Theologe und Psychotherapeut. Die gute Nachricht ist, es gibt immer einen Ausweg aus der Angst, auch wenn sie schon lange besteht. Weitere Aspekte zu diesem Thema, zum Thema Angststörung, hören wir jetzt. Bitte, Dr. Pichler.
Ja, also wenn Sie verzweifelt sind und wenn Sie nicht wissen, wie Sie das alles schaffen sollen und Sie weinen, Sie können weinen, dann ist es bereits ein Schritt in die richtige Richtung. So komisch das klingt, durchs Weinen wird auch vieles frei und vieles gelöst. Und wenn es Ihnen nach dem Weinen besser geht, dann ist es das richtige Art von Weinen, dann fließt nämlich was frei. Ja? Wenn es Ihnen nach dem Weinen schlechter geht und Sie sind innerlich dann noch erschöpfter, noch fertiger und noch verkrampfter, dann war das eher so, dass es sie halt noch mehr blockiert hat. Ja, das müsste man sich dann auch eben noch einmal therapeutisch anschauen, warum war das so. Aber ich würde sagen, die meisten Menschen, die dann weinen können, ist es danach erleichtert und fließt etwas frei. Und das ist das positive Weinen, das unterstützenswert ist. Ja, man kann auch Gott um die Gabe der Tränen bitten und dadurch schwindet auch der Angsteisberg. Ja. Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass es zwei große Arten von Angst gibt. Die eine große Angstart ist die Grundangst und die andere große Angstart ist die Erwartungsangst. Ich sage mal was zu der Grundangst, zu der ersten Art. Das ist an sich die schwerere Form von diesen beiden Angstarten. Und zwar, das ist die Angst, die so nebulos ist, wo ich gar nicht weiß, wovor ich eigentlich Angst habe. Ich habe eigentlich nur insgesamt Angst. Es ist alles bedrohlich, es ist alles gefährlich und es kann jederzeit eine Tretmine, auf die ich versehentlich steige, explodieren, hochgehen und dann bin ich eben tot. Ja. Es ist so die Angst vor dem vor dem Nicht-Sein-Können. Ich kann überhaupt nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich das Leben schaffen soll. Es geht irgendwie gar nicht zu leben, ja. Ist auch oft mit Depression verknüpft und ich falle irgendwie auch sehr leicht in nichts. Der ganze Boden wackelt. Es ist alles unsicher, wo ich hinsteige. Also es ist die Angst vor dem Sein überhaupt und nicht vor dem So sein, also dass ich so bin, dass es so furchtbar ist, wie es jetzt ist, dass ich jetzt da keinen Job habe und dass ich keine Beziehung habe und dass alle gemein sind zu mir und so, das ist alles schon Beschreibungen, wie es ist, ja. Sondern eine Grundangst ist, wenn jemand eigentlich alles hat, das ist alles okay grundsätzlich, er ist auch nicht krank, also bis auf die Angststörung, und er war x-mal mit dem Arzt und die sagen Blutdruck in Ordnung und alles sonst auch in Ordnung, keine Sorge, passt alles. Und trotzdem ist das Leben furchtbar. Das ist die Grundangst. Die ist auch schwerer zu behandeln, weil da muss man schauen, woher kommt dieses tiefe Gefühl des wackeligen Bodens. Ja? Was verunsichert so? Und das ist dann oft auch in der Kindheit irgendwas passiert, und oft ist diese Angst schon alt. Und ich gehe mit dieser Angst oft schon sehr lang und habe schon verschiedene Versuche unternommen, sie loszuwerden und es ist nicht gelungen. Ja. Die Erwartungsangst ist die leichter zu behandelnde Angst und ist eben die Angst vor der Angst, die Angst vor etwas, die Angst vor dem, so wie ich bin. Ja. Also dass ich eine so große Nase habe und dass ich Menschen nicht aushalte und dass ich beim Liftfahren mir schwer tue oder was auch immer ich dann für Ängste oder Zwänge oder auch Phobien entwickle. Ja. Das ist leichter zu behandeln, deshalb, weil ich mir das leichter auch abgewöhnen kann, weil ich auch hinschauen kann, wie ist es wirklich, aha, ich habe noch das Liftfahren immer überlebt, es steigen auch viele Leute wieder aus. Oder die Flugangst kann man auch abtrainieren. Vielleicht ist nicht so positiv mit den Seminaren, die die Fluggesellschaften anbieten. Das sind nämlich Verhaltenstrainings, wo man dann zwar für einen Flug das gut schafft, aber wenn ich nicht an die Wurzel gehe, ich muss immer bei der Angst an die Wurzel gehen, und wenn ich nur ein Verhaltenstraining mache, halte ich es vielleicht aus. Es kann aber sein, dass es dann danach Ärger wird, oder es ist eine Symptomverschiebung, und ich habe dann zwar keine Flugangst mehr, aber ich kann dann nicht mehr im Lift fahren, ja? Und kriege dann Platzangst oder wie auch immer. Das muss man sich dann genau anschauen. Oder ich fange dann plötzlich an zu rauchen, weil ich irgendwie eine Entlastungsreaktion brauche. Das ist auch unterschiedlich und kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber man muss sich einfach genauer anschauen, woher kommen diese Ängste. Die Angst hat ursprünglich immer einen Sinn und wird dann, wenn sie mich so zu stören anfängt und wenn sie überhaupt keinen Zusammenhang mehr hat, wird sie sinnlos. Und ich darf dann auch nicht den ursächlichen Sinn von heute oder gestern suchen, sondern ich muss eher auf die Wurzel schauen, woher kommt es. Und das kann sein, dass es von ganz woanders her gekommen ist, als es jetzt der Auslöser ist. Also, dass ich jetzt Angst habe vom Liftfahren, heißt nicht, dass ich einmal eingezwickt wurde. Kann schon sein, aber es ist eher unwahrscheinlich. Meistens verschiebt sich's und meistens ist ein ganz anderes dramatisches Erlebnis, was mich so geschockt hat, dass ich dann Ängste entwickelt habe, und es hat sich dann halt mehr oder weniger zufällig oft dann zum Beispiel aufs Liftfahren verlegt. Die Grundangst, die hat meistens eine Ursache in der Kindheit und zeigt mir, dass ich mich sehr unsicher fühle bis heute. Und da ist auch oft ein Heilungsgebet notwendig, dass mir Gott wieder auch schon als Kleinkind rückwirkend oder sogar schon im Mutterleib mir einfach auch sein heilendes Wort zuspricht und mich tröstet und mich birgt. Das ist eben das Gute, dass wir die Möglichkeit des Heilungsgebets haben, wo dann auch rückwirkend Gott, weil bei Gott gibt es ja keine Zeit, ja? Für ihn ist alles gleichzeitig, wo wir ihn, wenn wir ihn bitten, da auch rückwirkend dort hinein seine Gnade fließen lassen können. In den Mutterschoß oder in das Kleinkindalter, in das Säuglingsalter. Ja. Jetzt noch zur generalisierten Angststörung allgemein, was gibt es da jetzt für Tipps und Tricks? Also der erste Tipp ist, schauen Sie hin auf die Angst, und wenn die generalisiert ist, die Angststörung, und Sie haben vor allem und jeden Angst und es ist eine Grundangst da, dann überlegen Sie, wo war es das erste Mal, wo das aufgetreten ist, ja, und was war eigentlich, was mich so geschreckt hat, ja. Da hilft nicht so viel, was Angehörige sagen, also wenn sie, keine Ahnung, ihre Eltern früher noch gefragt haben oder jetzt noch fragen können und die sagen dann irgendwas, dann ist es die Angst von den Eltern, dann ist es nicht ihre eigene Angst. Sie müssen da gut unterscheiden können und auf sich selber hineinhören, was hat mich denn so geschreckt. Das kann schon sein, dass es dann die Eltern noch verstärken, weil wenn die Eltern immer vom Krieg erzählt haben und sie haben sich auch vom Krieg gefürchtet, ja, dann wird das schon auch sein, ja. Aber es kann trotzdem, die Eltern können was anderes in ihnen hineingetriggert haben, als was eigentlich ihre Angst war als Kind. Oder ihre Angst heute, ja. Also da hinzuschauen, was war das, was war ein Ereignis, was mich sehr verletzt hat oder was mich sehr verunsichert hat, ist gut. Noch einmal, ich finde es nicht so gut, wenn Sie es allein machen, weil dann ist niemand da, der Sie auffängt. Ja? Gott ist immer da, der Sie auffängt, Gott sei Dank, aber dann ist es auch wichtig, dass Sie sich dann dessen auch bewusst sind, dass Sie sich dann nicht in was reinsteigern. Zweiter Tipp, wenn Sie eine Panik haben, oder wenn Sie immer wieder Panikattacken haben, dann geht es darum, auch zu schauen, wie fängt denn diese Panik an und dann, wie hört sie auf? Dazwischen, wo Sie das Herzrasen haben und wo es Ihnen eben so schlecht geht, schwarz wird vor den Augen und Sie nachher total erschöpft sind, dazwischen, also während der Panik selbst, können Sie wenig tun, aber Sie können vorher noch die Panik abbiegen. Das ist, ich sage das immer, das ist wie wenn Sie auf einer Kinderrutsche stehen, also Sie klettern rauf auf die Rutsche oben, und dann entscheiden Sie, ob Sie rutschen oder nicht rutschen. Ja? Sie können auch wieder runtersteigen, die Stiege. das ist quasi, sie entscheiden sich nicht in die Panik hineinzurutschen. Wenn sie aber quasi sich abdrücken und rutschen, dann rutschen sie. Sie können nicht bei der Hälfte der Rutsche sich verkeilen und abbremsen. Das tut weh, dann meistens hat man dann aufgeschürfte Finger oder Hände und so. Also das ist nicht so gut. Wenn man rutscht, dann rutscht man eh. Und dann soll man auch möglichst schnell rutschen, um wieder möglichst schnell draußen zu sein. Also während der Panik bremsen bringt nichts, aber man kann vorher entscheiden, das kann man auch üben, wieder auszusteigen und wieder runter zu klettern. Und nachher, wenn man ausgerutscht hat, wenn die Panik eben dann quasi fertig ist, ja, am Ende der Rutsche, kann man sich wieder schneller regenerieren, wenn man weiß, wie man mit diesen Panikzuständen umgeht. Ja. Weil da braucht auch eine gewisse Nachbereitung, ja, die einfach auch am besten üben würde mit den Patienten. Kann man auch im Internet nachlesen. Es gibt auch viele, viele Tipps und Tricks, wie man mit Ängsten umgeht im Internet. Und da würde ich auch sagen, da sind auch fast alle Tipps und Tricks gut. Es gibt wirklich sehr gute Seiten, die einem eigentlich helfen. Da braucht man jetzt auch in dem Sinn jetzt keine große Angst vor Esoterik haben, weil das sind ganz praktische psychologische Übungen, wo es wenig esoterischen Touch gibt. Also man kommt normalerweise auch gut über Internetseiten oder über Bücher, weiß man mehr, wie man mit der Angst umgeht. Aber das, was man nicht ersetzen kann, ist die Begleitung. Ja? Das Buch oder das Internet sagt einem sicher gute Tipps und Tricks, aber man muss es dann allein durchkämpfen. Und wenn man eh schon ängstlich ist, dann ist es halt nochmal schwieriger. Ja? Aber es ist auch eine Möglichkeit und auf jeden Fall besser als nichts. Das Schlechteste ist, in der Angststörung sitzen zu bleiben und nichts zu tun. Ja? Medikamente sind eine Hilfe, aber Anxiolytika, so heißen diese Psychopharmaka, die angstlösend sind, wie Xanor oder also ich darf jetzt keine Werbung für bestimmte Produkte machen, aber Psychopax-Tropfen werden auch sehr gern genommen. Ja? Das sind alles Anxiolytika und die machen abhängig. Deshalb ist es nicht sehr klug, wenn man ständig eben Angstmedikamente nimmt, weil die Wirkung sinkt und man danach ja auch einen Anxiolytika-Entzug hat. Es kann aber sein, dass wenn man so angetrieben ist, ja, und so in einem hohen Erregungsniveau sich befindet, dass man dann einfach sehr wohl eben Anxiolytika braucht, um runterzukommen. Aber wenn man dann herunten ist, soll man die nicht weiternehmen, sondern soll man wirklich das dann aufarbeiten, wenn man dann wieder quasi also ausgerutscht ist, also fertig gerutscht hat, ja, und dann eben ist gut, nicht wieder sofort raufzuklettern und den nächsten Rutschversuch zu machen, auch wenn man das gar nicht will. Man ist dann schon so in einem nervösen Radl drin, dass man dann oft schon gar nicht mehr aussteigen kann. Und da hilft dann oft eine außenstehende dritte Person, die genug Abstand hat, um zu beruhigen und um auch zu schützen und dann auch den Weg durch den Fluchtweg hinaus begleiten zu helfen.